England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Herzlich willkommen in der heutigen Britpod-Folge. Entführen Klaus und ich euch in den Stadtteil Chiswick. Dort gibt es nämlich in der Nähe von London die berühmten Kew Gardens, wo schon große historische Geschichte unter Charles Darwin stattgefunden hat. Alles über diese Royal Botanic Gardens von Kew, wie es ganz britisch heißen würde, gleich bei uns.
Warm across the lawns, center.
Ja, jetzt habe ich hier gerade den Gartenpark von Kew Gardens betreten, 22 Pfund Eintritt bezahlt und gehe jetzt den langen Walk in der Mitte entlang. Es ist ja eine große Strecke. Mir wurde gesagt, etwa 20 Minuten, bis man zum Ende gelangt. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich eine Menge zu sehen. Die berühmten Glashäuser von Kew Gardens, die Gartenanlage selbst. Also hier zum Beispiel komme ich gerade vorbei, es ist auch alles toll erklärt, an einem großen Beet. Das ist die Familie der Minzpflanzen. Und da gibt's allein hier 6.800 Exemplare. Und ja, da kann man doch eine ganze Menge lernen. Ich bin eben allein angekommen. Der gute Alexander hat noch einen anderen Termin und wird nachher dazustoßen. Ja, und natürlich bin ich vorbereitet, was mich hier erwartet. Das Erste, worauf ich nicht vorbereitet war, bei dem heutigen Wind scheint der Park unter der Einflussschneise des Flughafens zu liegen. Das heißt, hier donnern hin und wieder Flugzeuge vorbei. Aber das soll einem ja die Freude an der Natur nicht allzu verargen. Jetzt komme ich hier in ein Gebiet, das ist flankiert von Herbstpflanzen. Ich sehe hier auch Herbstzeitlose, ich sehe Astern, ich sehe natürlich rechts und links unglaublich große alte Bäume. Und das beeindruckt schon sehr. Mich persönlich interessieren besonders die Gewächshäuser, also die botanischen Häuser. Da gibt es eins mit unterschiedlichem Klima. Und da marschiere ich jetzt mal hin und werde mich dort mal ein bisschen umsehen zum Einstand. So, und jetzt stehe ich im Palmenhaus. Das ist eines der beiden großen Gewächshäuser aus Glas. Und dieses Palmenhaus ist auch gigantisch. Es ist ja auch aus dem 19. Jahrhundert mit Pflanzen, die natürlich ständig bewässert werden. Es ist die feuchte Luft, wie man es kennt von anderen Palmhäusern. Nur, dass das hier das erste war in dieser Größe. Hier steht auch übrigens die älteste Topfpflanze der Welt. Die hat ein Afrika-Forscher, ich glaube 1704, also auf jeden Fall zu Beginn des 18. Jahrhunderts, aus Südafrika mitgebracht. Und diese Pflanze steht hier so eingetopft, wie sie herkam, und ist die älteste Topfpflanze der Welt. Aber die habe ich bisher noch nicht entdeckt. Ich gehe jetzt unter der Glaskuppel hier entlang an den Pflanzen, die natürlich überall erklärt sind, mit lateinischen Namen, mit Erklärungen, also alles palmenähnliche Pflanzen. Hier wird gerade geregnet. Ja, es ist eine feuchte Luft. Und was das Tolle ist an diesem Palmenhaus, da gibt es eben im Stil des 19. Jahrhunderts Wendeltreppen aus Eisen, weiße Wendeltreppen, die gehen nach oben. Und dann gibt es oben sozusagen einen Ausguck, wo man sich das alles anschauen kann und das Gefühl hat, man steht über dem Palmenhaus. Und da gehe ich jetzt mal eine solche Wendeltreppe nach oben und werde mir das mal anschauen. Hier steht schon ein Schild, Very High Temperature. Mehr als 35 Grad at the top. Please be aware and make sure you are fit for these conditions. Also, ich traue mir das zu und gehe jetzt hoch. Alles ist natürlich feucht. Neben mir überall riesige Palmen unterschiedlicher Art. Es stehen leider nur die lateinischen Namen hier in diesem Fall, sodass ich mir die gar nicht auf Deutsch ausmalen kann. Aber es ist ein toller Blick. Jetzt stehe ich hier über den Köpfen der Besucher und bin buchstäblich unter der Kuppel. Es ist ein atemberaubender Eindruck. Jetzt bin ich oben an den Baumspitzen, aber es geht immer noch weiter. Hier neben mir wächst eine Bananenstaude, ist es, glaube ich. Die wächst bis hier, hier die Blätter, in die Treppe hinein. Und jetzt muss ich sagen, wird es tatsächlich wahnsinnig schwül. Ich bin immer noch nicht oben. Aber jetzt gleich, die weiße Stahl- oder Eisenkonstruktion rostet natürlich auch ein bisschen. Es ist ein unglaublicher Eindruck. Es ist total feucht. Jetzt bin ich hier oben. Und jetzt gehe ich hier eine Balustrade entlang. Überall steht das Wasser auf dem Eisenboden. Alte Rohre. Es ist tatsächlich die Konstruktion von 1840. Und du gehst jetzt hier als Gast und Besucher am Rand der Glaskuppel. Die Fenster sind natürlich auch alle ganz feucht. Wirklich in Baumhöhe und es ist wahnsinnig schwül. Ich habe eine Jacke an, weil es ja draußen heute etwas kühl war. Aber hier oben weiß man gar nicht, was man alles ausziehen soll. Excuse me, may I ask you a question? Are you impressed?
Of course, yeah, yeah.
What's the best for you here? Where did you see a lot?
I've been here, but we just got here. But I've been here before, so...
Yeah, and yeah. It's impressive.
Yeah,
it's amazing.
You like these plants?
Yeah. I love plants.
Well, what is the best for you in the Kew Gardens?
I like the cactus.
The cactus?
Yeah.
I didn't see it.
It's over there somewhere.
It's over there.
Yeah, far away.
And now you want to show your friend.
How
it is. Great. Yeah. And what do you think about this old building? It's really impressive, isn't
yeah.
it?
Yeah. It's still standing.
Yeah. yeah. Where are you from?
We live in Edinburgh.
But you are not a gardener, or
no.
Green hand.
Yeah,
okay.
No.
Thank you very much.
No, thank you.
Ja, das war ein junges Paar aus Edinburgh. Die waren ja schon ein paar Mal hier, wie Sie gesagt haben, und waren genauso beeindruckt. Aber noch beeindruckter, sagte mir der junge Mann, war er von der Kaktussammlung. Die werde ich mir natürlich auch mal anschauen. So, und jetzt bin ich fast rum und gehe die Wendeltreppe wieder runter. Und dann geht's weiter zum nächsten Gewächshaus. Darf ich Sie mal fragen, sind Sie zum ersten Mal hier?
Ja.
Ja?
Ja.
Und sind beeindruckt?
Also bis auf das habe ich ja noch nicht viel gesehen.
Ach so, Sie sind
aber
auch gerade erst gekommen.
Ja, genau, wir sind gerade erst rein.
Und haben Sie jetzt besondere Pflanzenprioritäten? Ich habe gerade einen jungen Mann gesprochen, der sagt, ja, das Tollste ist für mich das Kaktushaus, oder?
Da sind Sie, so weit waren wir noch gar nicht, aber hier gibt es einen netten Herrn, der da hinten sitzt und eine pinke Banane.
Ah, ja.
Irgendwas erzählt mit, kommt aus Indien in die Bauern, essen sie nur bestimmte, also mein Englisch ist nicht so gut, also was weiß ich nicht, was ich da noch alles verstanden habe, und die pelzt sich irgendwie selber. So, aber es ist eben nicht zum Kultivieren wie unsere Bananen, die wir so kennen.
Aber Sie verbringen jetzt hier einen halben Tag?
Ich hoffe, ja, wir sind ja heute erst in London angekommen.
Ach so, wo sind Sie her? Welche Ecke?
Cottbus.
Ah, Cottbus.
Ja, wir haben also auch schöne Parks, von daher.
Ich bin ein großer Pückler-Fan.
Genau.
Ich kenne seine Biografie. Ob er nicht auch in Kew Gardens war. Er war ja in England.
Sicherlich, also ich könnte mir das vorstellen.
Ja.
Aber er hat es nicht ganz so geometrisch wie die Sachen, was ich hier so sehe.
Ja.
Bei ihm ist es eher so, dass die Wege versteckt sind, dass man die gar nicht so sieht.
Ja, genau.
Also er hat die so in die Landschaft, dass die sich so einfügen. Das ist eher so seins und man zahlt in seinen Gärten keinen Eintritt.
Ach so, ja, das ist der Unterschied.
Er hat die immer fürs Volk gemacht, die sind noch nicht abgeschlossen. Also es ist immer,
da werde ich sicher auch mal hinfahren. Ist
Kann
das Ihr erster England-Besuch?
Ich war schon vor über 30 Jahren mal in London.
Ach so, da hat sich jetzt einiges verändert.
Ja, genau. Von daher, und es war jetzt eigentlich ein Geschenk für meinen Mann zum Geburtstag, zum runden Geburtstag.
Dann
wurde auch viel Spaß,
dann.
Danke. Wie gesagt, wir sind erst heute angekommen. Also.
Ah, prima, vielen Dank. Ich sehe gerade, hier steht ein junger Mann, der macht in einem Skizzenbuch eine Zeichnung. Das will ich doch mal fragen, was es damit auf sich hat. Are you a painter?
I'm not, I'm a drawing student.
Ah, great. Mm. And so you get some ideas here for a special course, or what do you...
Yeah, I'm drawing in my sketchbook with ink. It's a landscape course.
Ich skizziere mit Tinte für einen Landschaftskurs. Heute ist Kew Gardens dran. Es gibt hier so viel zu malen.
In London and today we're at Kew Gardens and there is so much to draw. It's very overwhelming.
Und später setzen Sie das dann um in Farbe, also wird ein richtiges Gemälde daraus.
I'm just experimenting and it's possible that some of what I draw this morning will this afternoon.
Ja, vielleicht mache ich einiges später in Farbe. Ich male Ölpastelle, nachmittags dann, für 2 Stunden.
I work in oil pastels, so later this afternoon. This morning I've been doing quick sketches. This afternoon I will do a longer drawing, maybe 2 hours, just drawing in oil pastel.
Das ist sehr interessant. Was ist denn für Sie das am meisten Faszinierende hier in Kew Gardens? Ich nehme an, Sie waren schon öfter hier.
Yeah, I like the greenhouses the most. They just contain so many different kinds of plant. I find Kew Gardens very strange.
Ich mag die Vielfalt der Gewächshäuser. Kew Gardens ist aber auch strange. Alle Pflanzen hier wurden auf koloniale Weise irgendwo gesammelt. Jetzt sind sie hier in künstlichen Gewächshäusern. Das ist faszinierend.
Hier and we have these natural plants with these man-made structures, the greenhouses to create the natural atmosphere. So there's a strange mixture of natural and artificial. And for me, that's very fascinating. It's very strange. So that's why I come here.
Ich finde es ein total faszinierender Gedanke. Natürlich, dass diese Pflanzen ja überall eine andere tropische Heimat hatten. Und der koloniale Gedanke dabei. Which school are you?
It's called the Royal Drawing School. The Royal Drawing School was founded in maybe like the year 2000 or maybe even 2010 by Prince Charles.
Die Royal Drawing School wurde von Prinz Charles gegründet, dem heutigen König. Die Kurse sind finanziert und damit günstig. Die Lehrer sind alle Künstler. Man lernt viel.
Our education, so, and the tutors, the teachers of the school are all practicing artists and they have very interesting work and approaches and it's really good to learn from them.
Das ist sehr interessant. Wir müssen diese Schule auch mal besuchen. Very interesting. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg mit der Arbeit. Thank you very much.
Thank you.
And what's your name?
Andrew.
Andrew.
Yeah.
Thank you very much, Andrew.
Thank you.
Thanks.
Thank you
for sure. I learned something. You speak German.
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Just a tiny, tiny bit.
Okay, thank you.
Thank you. Have a good day.
Thanks. So. Jetzt, puh, jetzt komme ich wieder ins Freie, in die kühlere Luft. Ich habe gerade gezählt, beim Runtergehen von der Kuppel waren es 49 Stufen und man ist wirklich in einer anderen Welt gewesen. So, und jetzt stehe ich hier draußen, es ist etwas frischer. Über mir fliegt wieder ein Flugzeug. Bin also zurück in der Wirklichkeit. Und gegenüber ist ein kleiner See, überall sind Gärtner zugange. Es wird viel gearbeitet und jetzt will ich mir doch die restlichen Teile des Parks auch noch anschauen. Jetzt gehe ich mal ein paar Meter zur Seite, denn auf dem Weg kommt mir jetzt eine Gruppe von Kindern entgegen, so 6, 7 Jahre alt, mit 2 Begleitern. Und die tragen alle dieselben Rucksäcke und ich weiß auch, was das ist. Am Eingang Victoria's Gate findet man im Infocenter einen Stand. Da können Eltern für ihre lieben Kleinen für, ich glaube, 4 Pfund einen Rucksack leihen. Und der ist ausgerüstet wie ein Rucksack für Wissenschaftler. Also natürlich für Mini-Wissenschaftler mit Fernglas, mit Lupe, mit Metermaß, mit Taschenlampe, mit etwas zum Schreiben. Also das ist ganz toll. So. Und wir hören jetzt mal in das Material rein, das hat man mir auch am Infoschalter erzählt, mit dem Kew Garden im Internet für seinen Park wirbt. Und da werden wir doch eine ganze Menge Informationen bekommen.
Hello and welcome to Kew Gardens. Kew Gardens is a unique place in that we have over 260 years of history, world-class science and breathtaking natural beauty all within the gardens. We were founded in 1759.
Kew Gardens mit 260 Jahren Geschichte steht für hochklassige Wissenschaft und atemberaubende Schönheit. Wir sind UNESCO-Weltkulturerbe. Unsere Pflanzensammlung ist die größte der Welt. Unsere Hauptattraktion ist das Temperate House, das letzte viktorianische Glashaus.
It was recently restored in 2018 to its former glory. We often refer to it or liken it to a cathedral of glass just because of the scale and magnificence of the structure itself.
Wir vergleichen es oft mit einer Kathedrale aus Glas. In ihr befinden sich 1500 teils gefährdete Pflanzen. Dabei lässt sich auch die Arbeit unserer Wissenschaftler beobachten.
It's also important from a conservation perspective. And as you tour the glass house, you can also read up about what our scientists are doing to help protect those. We also have the Palm House, which is one of our more iconic glass houses, which you will probably recognize from various images of Kew.
Auch unser Palmenhaus mit tropischen Pflanzen ist ein ikonisches Glashaus. Hier erlebt man das Innere eines Regenwaldes.
And really walking in there transports you to the heart of the rainforest. So it's a really incredible experience to have this close to central London. We also have some of the more natural beauty, the Great Broadwalk Borders, which is the longest double herbaceous border in the world, which looks.
Wir haben auch den längsten Staudenweg der Welt mit wunderschönen Farben und Düften.
Colors from all the planting there. We also have the Hive, which came to us in 2016. It's a really beautiful.
Seit 2016 haben wir The Hive, den Bienenkorb, der alle inspiriert. Er erinnert an die Bedeutung der Bienen für unseren Planeten und zeigt, wie Bienen sich verhalten und bei Aktionen vibrieren.
Which is the typical environment where you would find thriving populations of honeybees, and it reacts to the motion of the bees within a hive contained at Kew. So the more active they are, the more it will vibrate and hum and kind of come to life. So it's a lovely immersive experience. We also have the Great Pagoda within the gardens, which was designed by Sir William Chambers and completed in.
Wir haben auch die große Pagode 1762 von Sir William Chambers erbaut, direkt neben dem japanischen Garten. Mit unserer Bahn erleben Sie eine kommentierte Fahrt durch den Garten in 45 Minuten. Außer an Weihnachten gibt es das ganze Jahr über Veranstaltungen.
There's something here for everyone. We have a whole series of events taking place within the gardens throughout the year, and we're open every day apart from the 24th and 25th of December. If you'd like to find out more, please do visit us at www.kew.org, and we look forward to seeing you in the gardens.
So, jetzt habe ich das zweite Glashaus betreten. Was heißt Glashaus? Es ist ein gewaltiges Gebäude und es nennt sich The Temperate House. Und das heißt, dass es ein Gebäude ist, in dem Pflanzen aus gemäßigten Zonen, also wie zum Beispiel Neuseeland und so weiter, gesammelt werden. Es ist wirklich beeindruckend, wie hier das Klima nun wieder ganz anders eingestellt ist. Ja? Es gibt etwa 1500 verschiedene Pflanzen, die hier zu besichtigen sind. Es ist 19 Meter hoch. Es ist noch viel größer als das Palmenhaus, über das ich berichtet habe. Und hier geht man nun wirklich in einem auf breiteren Wegen. Es ist ja ein neues Gebäude. Es ist zwischen 1860 und 1890 erbaut. Ein historisches Gebäude, selbstverständlich. Und es gehört zu den, ja, Prachtgebäuden in den Kew Royal Botanic Gardens. Was ist hier zu sehen? Ich werde jetzt mal die Wege entlang gehen und ein bisschen Ausschau halten, was es hier Besonderes gibt. Es ist nicht so spektakulär natürlich wie das Palmenhaus mit der feuchten Luft und dieser hohen Treppe. Aber hier findet man trotzdem viele, viele interessante Erklärungen über hier zum Beispiel Kletterpflanzen. Ein kleines Gewässer ist hier drin, ein Wasserfall rauscht. Also auch hier kann man sich lange aufhalten und eine Menge lernen. Hier zum Beispiel stehe ich jetzt vor Pflanzen, die stammen aus dem Himalaya. Und da ist es sehr interessant, der Himalaya-Regenwald ist ein gemäßigtes Klima, was ich schon sehr interessant finde. Und viele dieser Pflanzen, die hierher gebracht wurden, stammen von Joseph Dalton Hooker. Das war ein Wissenschaftler, der 1847 begonnen hat, eine vierjährige Expedition ins Himalaya-Gebiet zu machen. Und dabei hat er 5000 unterschiedliche Pflanzen eingesammelt. Und die wurden später alle nach Kew Gardens geschickt, wo er dann auch 1865 Direktor wurde. Und das erinnert mich an die Geschichte von Charles Darwin, der ja mit seinem Schiff Beagle lange unterwegs war und dabei unglaublich viele Pflanzen von der ganzen Welt gesammelt hat. Die wurden alle hergebracht. Einer seiner Freunde war hier verantwortlich für Kew Gardens. Und Darwin brachte alles, was er gesammelt hatte. Jeden Samen, jede Pflanze, die man hier noch nicht kannte, jede Wurzel, brachte er mit und hat es hierher gebracht. Und deshalb besitzt Kew Gardens heute die größte Pflanzensammlung der Welt, die eben zum Teil schon über 100 Jahre alt ist. Also das ist sehr beeindruckend. Und wenn man hier
durch die Bäume schaut, wie unterschiedliche Pflanzen, die an Bäumen hochklettern, die den Boden bedecken, die in unterschiedlichen Farben blühen. Das hat man alles noch nicht gesehen. Und wenn man nicht Wissenschaftler ist, ist das natürlich alles sehr rätselhaft. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern zu reden zu diesem Thema. Und wer wirklich interessiert ist, kann gerne Kontakt mit Kew Gardens dazu aufnehmen. Jetzt stehe ich vor einer anderen großen, riesigen Pflanze, nämlich dem Jacaranda-Baum, der ja auch Farnbaum genannt wird. Aber es ist gar kein Farn in dem Sinne, es ist ein Riesenbaum. Und die Jacaranda-Pflanze, so lerne ich hier, kann für viele schöne und auch nützliche Dinge benutzt werden. Sie kommt aus Südamerika und wird gerne in den Städten gepflanzt. Ja, man kennt diese purpurfarbenen Blüten, die die Straßen verschönern. Man kann aber auch aus dem Holz Behälter schnitzen. Wasser wird daraus getrunken von den Einheimischen in diesen Regionen. Man nimmt den Baum auch als Medizin, um Infektionen zu behandeln. All das wird bei den einzelnen Pflanzen erklärt. Natürlich auch, wo er genau wächst. Und das belegt dann eine Wissenschaftlerin, hier ist es die Kuratorin Sue Frisbee, die einen kleinen Kommentar dazu schreibt. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man die großen und wichtigen Pflanzen der Welt kennenlernen will. So, die letzte Attraktion, die ich jetzt besuche, ist das sogenannte Bienenhaus The Hive. Das ist ein Gebilde, ja, wie soll ich beschreiben, aus Stahlstangen. Es ist offen, es ist riesig. Das war mal Bestandteil der englischen Ausstellung, des englischen Pavillons bei der italienischen Wetterstellung, kam dann wieder nach England zurück. Und so etwa in Höhe des ersten Stockes, es ist ja alles offen, betritt man jetzt dieses Geflecht. Und da drin ist ein lautes Brummen, das entspricht dem Brummen der Bienen, wenn die ihre Flügel schlagen und ihre Temperatur konstant halten. Und jetzt gehe ich rein und dann hört man dieses Brummen, verbunden mit einer geheimnisvollen Musik natürlich. Dazu flackern Lichter, die sind der Musik angepasst und dem Geräusch. Also es ist schon sehr faszinierend, vor allem Kindern gefällt das. Hier sind viele Kinder und jetzt gehe ich wieder raus und muss sagen, auch das hat mich hier sehr beeindruckt. Also das ist ein Gelände, in dem man viele, viele Stunden verbringen kann. Ja, und hier mache ich jetzt noch schnell eine kleine Pause in der Orangerie. Es ist keine wirkliche Orangerie, nennt sich nur so. Früher war es wahrscheinlich mal eine. Hier ist das Café, hier kann man auch was essen. Hier trinke ich gerade einen Kaffee und warte auf meinen lieben Freund Alexander. Wir werden nachher noch ein bisschen durch den Garten gehen und gemeinsam uns noch intensiver mit der Geschichte dieses wunderbaren Parks befassen. Ja, was muss ich hier über das Café sagen? Also, ja, ehrlich gesagt, der Kuchen ist etwas trocken. Das Essen ist, glaube ich, nicht mehr ganz frisch. Aber so ist es nun mal in England. In vielen Restaurationen draußen auf dem Land, außerhalb der Stadt. In London, mitten in London. In den Großstädten ist natürlich anders und anspruchsvoller. Aber hier ist man zufrieden und die Leute trinken ihren Kaffee, müssen nicht so viel Geld ausgeben und können draußen ihren Kuchen essen. Was ist mein Fazit? Ich finde diesen Park großartig. Ich finde, man muss ihn gesehen haben. Was mich persönlich stört, ist, dass hier eine Einflugschneise vom Flughafen ist. Hier kommen alle paar Minuten Flugzeuge rüber, was einen, wenn man dann in den Gebäuden ist, ja nicht weiter stört. Aber das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Aber so ist es nun mal. Den Park konnte man ja nicht verlegen und den Flughafen wahrscheinlich auch nicht. So muss man sich eben arrangieren. Ich habe dem Alexander noch etwas zu erzählen, was ich gerade eben in Erfahrung gebracht habe. Ich habe gesprochen mit einem Gärtner, der wie so viele hier gar kein hauptberuflicher Gärtner ist. Die gibt's hier natürlich auch in großer Zahl. Aber über 700 Freiwillige tun hier ihren Dienst in den Gewächshäusern, in den Beeten, draußen auf dem Rasen. Mit dem ich sprach, das war ein älterer Herr, der kommt einmal die Woche, ist im Gewächshaus, jätet dort Unkraut, gießt, pflanzt
Und diese Freiwilligen halten den Betrieb hier sehr am Laufen und fördern den Park. Die Gärtner, die es gibt, die sind ganz besondere. Und vor allem die jüngeren Gärtner erfahren hier eine sehr spezielle Ausbildung als Kew Gardens Gärtner. Die bekommen ein extra Diplom, wenn sie diese Ausbildung gemacht haben, und können sich dann Kew Garden Gärtner nennen, was sicher sehr anspruchsvoll ist. Ja, und so will ich jetzt wieder nach draußen gehen und mit Alexander noch mal weiter in die Geheimnisse, vor allem die Geschichte des Parks, einsteigen. Ja, und nun ist der gute Alexander eingetroffen. Wir haben uns hier zurückgezogen in die Ecke der Orangerie.
Ja.
Ja, du hast ja auch schon den Eindruck hier mit den ganzen einfachen Tischen.
So ist es, ja, ja. Es hat ein bisschen was Ländliches, die klebrigen Tische. Ja, ja. Also es war schon mal ein besser, muss ich sagen.
Also es gehört auch zum Britischen.
Ja, ja.
Und lieber Alexander, du bist ja, als du hier in den Park gekommen bist, hast du ja schon mal deine Runde gedreht.
Ja, habe ich auch schon.
Außerdem, du hast es ja früher schon gemacht, ja. Sag doch mal so deinen Eindruck jetzt, das ist ja schon wieder eine Weile her, seit du zuletzt da warst.
Ja, ja.
Wie ist es denn?
Muss ich schon einmal sagen, da waren es nur 12 Pfund Eintritt, jetzt sind wir schon bei über 20 Pfund Eintritt.
Ich habe 22 gesagt, genau. Da sind aber, glaube ich, 2 Pfund Donation dabei.
Oder also so, ja.
Rund 20
also
Pfund.
Zwangsabgabe sozusagen.
Ja.
Und grundsätzlich ist es ja schön, bloß zu der Jahreszeit, jetzt im Herbst sieht es natürlich nicht so schön blühend aus wie sonst mit den tollen Rhododendren und allen Pflanzen, ja, muss ich zugeben. Aber was mich jetzt ein bisschen enttäuscht hat, das berühmte Schloss von George III., den man den umnachteten König auch nannte, und das ist ja das
der Hannoveraner,
der ja auch dann den Unabhängigkeitskrieg mit Amerika hatte und was weiß ich alles. Also das kann man jetzt in dieser Jahreszeit komischerweise nicht besuchen, sondern erst wieder im Winter. Warum, verstehe ich nicht.
Ja, aber doch, du hast ja gesehen, es ist zum Teil eingerüstet,
ja,
also
ja,
da wird irgendwas renoviert.
Genau.
Wie überhaupt, muss ich sagen, jetzt klar, im Herbst viel renoviert wird, also wenn man im Frühjahr kommt, ist wieder alles offen. Ja.
Also normal ist es ein begeisternder Park, in den ich mit dem Fahrrad mit den Kindern gefahren bin, und man kann dann auch eine kleine geführte Bustour machen. Man weiß, dass Charles Darwin hier tätig war und dass hier in diesem riesen Gewächshaus wesentlich wichtige Pflanzen für die Welt lagern sozusagen.
Also das Ganze hat ja angefangen mit einer Deutschen, nämlich Prinzessin Augusta, der Mutter von König Georg III., George III. 1759 hat sie hier das Grundstück sozusagen, das Riesengelände gekauft und hat einen Vergnügungspark daraus gemacht. Und dann wurde das später erweitert um eine Pagode. Ja, dann kam der berühmte Capability Brown. Das war ja der berühmte Gartenarchitekt. Ja, der hat 1772 das dann umgebaut. Aber die wichtigste Frage ist, Alex, du kennst dich ja sehr gut aus mit der Geschichte. Was hat denn wohl Kew Gardens mit der Meuterei auf der Bounty zu tun?
Oh, da schwant mir etwas. Da gab es einen Gärtner, einen berühmten damals, der, ich glaube, 1770 herum oder sowas mit der Bounty und Captain Bligh rumgefahren ist. Und der sollte hat sogenannte Brotbäume eingesammelt, die er besonders toll fand. Die Brotbäume haben dann allerdings die meuternden Matrosen auch dazu benutzt, den Captain, den sie vom Schiff geschmissen haben, und seine Leute damit zu bewerfen. Also ein Großteil der Brotbäume ist verloren gegangen bei dieser Fahrt.
Ja, da weißt du doch schon eine ganze Menge.
Ein bisschen was ist
ja, also es war 1788
oder so.
Und auf der Bounty, die nach Tahiti fuhr, waren sogar 2 Kew Gardeners. Ja, ich meine, die Kew Gardeners waren ja immer von besonderer Ausbildung, und die sind mitgefahren und haben natürlich das Elend dann auch miterlebt. Ja,
ja, ja. Und der eine hat es ja überlebt, der war auch befreundet mit dem Meuterer und hat aber gesagt, er geht trotzdem mit dem Kapitän, weil er will das nicht verantworten, in einer Meuterei irgendwie verwickelt zu sein. Und jedenfalls ist es eine irre Geschichte, dass die Meuterei auf der Bounty in unmittelbarem Zusammenhang mit Brotbäumen steht,
genau,
die man heute noch in diesen Gärten sehen kann.
Wie überhaupt ja wahnsinnig viel. Ich habe es ja auch schon erwähnt, ja. Darwin hat alle seine Pflanzen, die er eingesammelt hat, dahin gebracht. Überhaupt sind 40.000 Species sozusagen im Kern dort. Und was übrigens in modernen Zeiten passiert ist, auch toll, man hat eine Samenbank für seltene Pflanzen eingerichtet.
Mhm.
Ja. Und das sind alles Leistungen, die mit diesem Garten zu tun haben.
Und 1840 wurde der Garten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weil man hat das wieder an den Staat verkauft, an die Regierung verkauft, das Grundstück. Und somit ist das jetzt in öffentlicher Hand.
Noch was Tolles ist da passiert.
1896 sind zum ersten Mal Frauen als Gärtnerinnen beschäftigt worden. Ja, also auch da war immer der Garten sehr progressiv und hat eine ganze Menge gemacht. Ja, ich muss sagen, es ist ein tolles Gelände, muss man wirklich festhalten. Und wie gesagt, mich beeindruckt am meisten, ich habe einige Beispiele ja vorgelesen, da findest du Pflanzen, die sind vor 150 Jahren eingesammelt worden und sind dort heute noch zu sehen. Ich habe ja in meinem kleinen Interview mit dem jungen Maler auch etwas erfahren, über das ich ehrlich gesagt auch jetzt in meiner Generation nie so nachgedacht habe. Der hat gesagt, naja, er kommt gerne her, aber für ihn wäre zum Beispiel dieses Palmenhaus, ja, wo ich ihn getroffen habe, auch ein bisschen strange.
Was?
Warum? Da komme ich gar nicht so leicht drauf, weil er sagt, naja, die ganzen Pflanzen, die exotischen Pflanzen, die hier zu sehen sind, die sind ja alle sozusagen mal aus ihrem Mutterland geraubt worden.
Oh, Kolonialisierung.
Ja, das kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es wäre auch eine schreckliche Welt, wenn jeder nur die Pflanzen zu sehen kriegt, die in seinem Umfeld wachsen. Insofern halte ich das für etwas übertrieben, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja? Es hat ja auch jeder in der Welt das gute Recht, unsere Pflanzen. Es gibt bayerische Berggärten in fremden Ländern.
Bloß nicht unser Edelweiß, das ist verboten mitzunehmen, das muss man künstlich anpflanzen.
Aber im Wesentlichen, glaube ich, muss man da nicht so streng sein, denn die Menschen, ich habe da viele Kinder erlebt, gerade in den großen Gewächshäusern, da ist eine Freude, wie die da unter den Palmen entlanglaufen, ja? Oder diesen Riesenpflanzen oder die Treppe mit mir hochgestiegen sind, das hat mir gut gefallen.
Und mein Tipp, besuchen Sie Kew Gardens am besten in den Frühjahrszeiten, wo alles zu blühen anfängt, natürlich im Hochsommer auch toll, kann man sich seine Picknickdecke mitnehmen und irgendwo ein Eis essen. Da gibt's dann die rollenden Eiswegen. Ist eine wunderschöne Geschichte. Das einzige Wermutströpfchen, muss ich sagen, die Flieger, die alle paar Minuten wegen dem naheliegenden Heathrow-Flugplatz über einen donnern, da hat man dann ein bisschen Störung. Ne?
Hast du auch gesehen? Also das hat mich tatsächlich gestört. Und es gibt noch etwas, ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Hauptgate war, durch das ich gekommen bin. Wenn du wieder rausgehst, wir sind ja mit dem Taxi gekommen, ja. Du findest weit und breit kein Taxi, also es dauert eine Weile, bis du eins angehalten hast. Genau, man muss sich gut überlegen, man muss gut planen, wie man hinkommt. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Aber man darf nicht glauben, du kommst raus und dann wartet Taxi auf dich oder, also man muss dann schon ein bisschen was tun. Ja, lieber Alex, alles in allem, muss ich sagen, werde ich sicher im nächsten Jahr wieder hingehen.
Und zwar in einer schöneren Jahreszeit.
Gerne mit dir und du, mit deinem grünen Daumen wirst du mir dann alles erklären.
Die Rosen vor allem werde ich dir mal erklären.
Die Rosen?
So, ja, da gibt's ganz tolle Rosen.
Züchtest du denn Rosen?
Ja, also ich sammle schöne Rosenstöcke, auch englische Rosen natürlich, die Heritage-Rosen. Und darüber müssen wir auch mal eine eigene Sendung machen. Und
der Austin war oder ist bis heute der berühmteste Rosenzüchter in England. Und der lebt ja noch. Und der hat, glaube ich, macht seinen Sohn, der hat ganz tolle Pflanzen gezüchtet.
Und darüber werden wir auch noch mal berichten. Und in diesem Falle erst mal ein Tipp. Kew Gardens im Örtchen Chiswick bei London, immer sehenswert.
Also, bis zum nächsten Frühjahr.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.